Seid herzlich gegrüßt zurück hier zu einer weiteren Folge Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit mir am Start, wie immer, dabei Sebastian und Vieco. Und ich glaube, wir haben alle überraschend geguckt, als heute dann vermeldet wurde, okay, Hiroki Ito vom VfB Stuttgart wird allen Vorschein oder sollte jetzt schon durch sein beim FC Bayern München unterschreiben. Der Innenverteidiger kommt vom VfB Stuttgart, klar, ganz großartige Saison gespielt. Und ja, ich denke, Sebastian, für dich war es auch überraschend, ne, dass der Name aus dem Nichts jetzt rauskommt. Da hat man wohl ein bisschen im Schatten gearbeitet.
Ja, das kam für alle überraschend irgendwie. Sonst wird jetzt die ganze Zeit immer spekuliert. Interesse hier, erstes Angebot da, zweites Angebot da, abgelehnt, nein, doch. Und jetzt auf einmal heißt es, der kommt und dann ist er da. Der Name wurde nie irgendwie gehandelt jetzt großartig bei den Bayern. Und dann war doch ein schneller Vollzug, wie du gesagt hast. Es wurde anscheinend im Schatten gearbeitet oder sehr diskret gearbeitet. Es war ja auch insofern einfacher, dass die Bayern die Ausstiegsklausel gezogen haben bei Ito. Er durfte gehen wegen der Klausel im Vertrag. Er kostet wohl so 25 Millionen Euro. Kommt dann zu den Bayern, soll gleich die Innenverteidigung verstärken. Ich finde das auch einen ganz klugen Deal mit Blick auf die Zukunft, weil ja auch Jonathan Tah ein Interesse bestehen soll. Und ich glaube, das setzt jetzt auch Leverkusen ein bisschen unter Druck. Ito hat vor allem den großen Vorteil, dass er Linksfuß ist. Das wollten die Bayern ja immer. Einen, der auch gerade für die Spieleröffnung mit dem linken Fuß, also auf der linken Innenverteidigerseite, den Ball stark hinten rausspielen kann. Und genau so ein Spieler ist Ito. Darum wundert es mich auch so ein bisschen, dass keiner auch von uns drauf gekommen ist, dass das ja einer wäre für die Bayern, weil man immer gesagt hat, naja, die Linksfüßler aus der Innenverteidigung, die sind so ein bisschen Mangelware. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, sicherlich für die Bayern und den Deal noch abrundet ist, dass er sogar auch Linksverteidiger spielen könnte. Das heißt, in dieser ganzen Diskussion um Alphonso Davies, kommt vielleicht Theo Hernandez, wie sieht's da aus, kann er dann auch nochmal ein Argument sein, dass man weiß, okay, zumindest als Backup hat man einen, der, wenn Not am Mann ist, auch links spielen kann. Erinnert so ein bisschen von seinem Spielertyp her an Benjamin Pavard, der ja auch Außenverteidiger spielen konnte, zwar auf der rechten Seite, aber auch Innenverteidiger spielen konnte, der auch sehr spielstark war, der gar nicht so viel über seine körperliche Präsenz unbedingt gemacht hat, sondern auch über kluges Spielverständnis. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr, sehr kluger Deal, gerade auch für das Geld, das er kostet, was sich ja dann doch im Rahmen hält.
Ja, und Jonathan Tavico ist auch ein ganz wichtiger Name. Wie kommt das jetzt oder was für ein Ergebnis führt das am Ende, wenn man jetzt eben Ito verpflichtet, einen Innenverteidiger, der jetzt irgendwie nirgendwo aufgetaucht ist und wiederum Tah, der sich ja eigentlich mit dem FC Bayern München einig war auf einen Wechsel und da siehst du, okay, jetzt kommt ein neuer Innenverteidiger plus, was ich auch sehr interessant finde, da kannst du gerne dazu was kommentieren, hieß es ja auch, okay, man möchte mit Tah nicht die Ablöse zahlen, die jetzt Leverkusen quasi vorgibt und ich meine, die war irgendwas mit 40 und dann zahlt man jetzt eben für Ito 30. Also wie gesagt, welche Auswirkungen hat es jetzt das Ganze auf das Thema Tau und FC Bayern München?
Ja gut, im ersten Moment sah es natürlich oder es sieht so aus, ja, man hat jetzt einen Innenverteidiger geholt und der ist fix da, wozu braucht man Tau? Aber die Berichte gehen alle in eine Richtung und die heißen, die Gespräche mit Leverkusen, die Verhandlungen laufen weiter, das heißt, der FC Bayern möchte zwei neue Innenverteidiger, Ito und Tah. Also das heißt nicht Ito oder Tah, sondern Ito und Tah. Und die Bayern wollen weiter Tah. Und du hast gerade gesagt, die Einigung mit dem Spieler ist da. Der Spieler möchte auch zum FC Bayern. Man hat gelesen, wenn er im Sommer Leverkusen verlässt, dann nur für den FC Bayern, hat auch den Wechselwunsch ganz klar hinterlegt. Und jetzt geht es um die Ablöse. Du hast auch gerade quasi angesprochen, mental ist nochmal ein anderer Spielertyp als Ito. Nicht nur, dass er Rechtsfuß ist und dass er, sage ich mal, deutscher Nationalspieler ist, auch, glaube ich, von der Robustheit her und von der Anlage her eher so ein klassischer IV ist und nicht unbedingt jetzt jemand, der von außen spielen kann, sondern eher über seine Robustheit, über seine Zweikampfstärke, Kopfballstärke kommt. Das Thema Ablöse ist ganz spannend, kann man aber auch auflösen. Zum einen ist Tah drei Jahre älter, meines Wissens, also ist schon mal, was das Thema Restverkaufswert angeht, gibt es da schon mal eine Lücke zwischen den beiden. Also in 3 Jahren ist einfach Tah über 30 und Ito ist Ende 20, sagen wir mal so Ende, Mitte seiner Prime. Und man darf nicht vergessen, das Vertragsverhältnis. Also bei Ito, der war, glaube ich, bis 27, als Stuttgart geboten hat, aber diese Klausel besessen. Und bei Tah pokern die Bayern in Anführungsstrichen. Tah hat nur noch 12 Monate Vertrag. Das heißt, in 12 Monaten wäre ablösefrei zu haben. Und da hat Bayern keine 40 Millionen Euro für einen Spieler, der in 12 Monaten quasi für laut zu haben wäre. Das ist, sage ich mal so, die Denke. Genau dieses Spielchen haben die Bayern ja in den letzten Jahren immer wieder schmerzhaft aufzuführen bekommen. Stichwort David Alaba, Stichwort Niklas Süle. Dementsprechend sitzt man jetzt auf der anderen Seite und will dort, sage ich mal, den abgebenden Verein so ein bisschen, nicht erpressen, aber einfach unter Druck setzen. Und ja, was viele auch nicht wissen oder vergessen haben, da hatte ja letzten Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Millionen Euro. Die hat niemand gezogen, weil auch Tah dort damals bleiben wollte in Leverkusen. Und ich persönlich finde 40 Millionen Euro für einen Spieler, sowohl mit Blick auf sein Alter, Stichwort Restverkaufswert oder Wiederverkaufswert, muss man das fairerweise sagen, plus eben die Tatsache, dass er so eine geringe Vertragslaufzeit hat, ist 40 vollkommen übertrieben. Das wird auch niemals zu dem Preis kommen. Und deswegen ist es jetzt ein Ringen. Ich bin mal gespannt, worauf sich da irgendwie vielleicht, ob man eine Lösung findet oder nicht. Es gibt Meldungen, dass Leverkusen 20 fix möchte und den Rest oder einen Betrag irgendwie großen Batzen über Bonuszahlungen. Das, glaube ich, könnte eine Lösung sein, dass man sagt, okay, hör zu, irgendwie so in dem Bereich 15 Millionen fix als Sockelbetrag und dann irgendwie so 7, 8 Millionen Euro als Bonus. Und als Bonus nimmst du dann so tolle Dinge wie Champions League Sieg oder Ballon d'Or Gewinner oder hast du nicht gesehen. Etwas, was gut erreichbar ist und etwas, was, sage ich mal, erst dann schmerzt, wenn wirklich auch großer Erfolg da ist. Ich meine, beim Champions League Sieg verdient Bayern ja auch einen oder anderen Euro und kann den dann wieder ausgeben. Aber genau, Leverkusen kennt auch die Situation, die werden sich auch nicht darauf einlassen, dass sie einen Leistungsträger, Nationalspieler ablösefrei verlieren. Der Spieler hat ganz klar den Wunsch geäußert, den Verein zu verlassen. Und dementsprechend glaube ich, dass man bei Tah auch eine Einigung finden wird. Jetzt ist erstmal Euro. Ich glaube, jetzt werden auch beide Seiten vielleicht ein bisschen ruhiger, was das Thema angeht, um den Spieler dann nicht die ganze Zeit medial in den Fokus zu stellen. Und dann wird man vielleicht nach der Euro nochmal Gas geben oder vielleicht findet man auch vor der Euro noch eine Einigung. Man hat ja noch 1-2 Tage Zeit. Also Tah-Broker läuft, Ito abgeschlossen. Und der FC Bayern wird wohl mit aller Voraussicht nach Bayern neue IVs bekommen im Sommer.
Ja, und nichtsdestotrotz, der größte Gewinner ist, glaube ich, vor allem hier der VfB Stuttgart. Nur mal kurz Hard Facts, der kam aus der ersten japanischen Liga für gerade einmal 500.000, 600.000 Euro. Und dann haben sie innerhalb 3 Jahren ihn für 30 verkauft. Also das ist Good Business. Good Business muss aber auch laufen, wenn wir reden Tah und Ito. Nicht Ito oder Tah, Sebastian, dann müssten ja eigentlich auch welche gehen. Und wir haben da gleiche Innenverteidiger momentan.
Ja, langsam wird es zu viel. Ich denke auch, dass die Bayern gerade, wenn sie diesen Umbruch machen wollen, dass die Innenverteidigung eine Position sein wird, wo der Umbruch passieren muss. Da hat man ja gesehen, dass es da Schwachstellen gibt. Jetzt ist die Frage, wen verkauft man da? Viele haben an Dayot Upamecano gedacht, ich ehrlicherweise auch. Also für mich wäre er der erste Streichkandidat. Jetzt sieht es aber so aus, als hätte Vincent Kompany gesagt, das ist der Mann, auf den ich baue. Er will wohl lieber ohne Matthijs de Ligt weitermachen. Das hat wohl einerseits spielerische Gründe, hat aber auch finanzielle Gründe. Man muss sehen, er ist einer der Top-Verdiener, wurde damals geholt als Abwehrboss, kam für teures Geld von Juventus, soll so 16 Millionen im Jahr verdienen. Und wir wissen ja alle, die Bayern wollen gerade Gehaltskosten sparen. Max Eberl soll wohl 20% einsparen und dann nimmt man wohl lieber den Innenverteidiger, der am meisten kostet. Also für Matthijs de Ligt wird es wohl gerade eng. Auch weil man zusätzlich noch glaubt, dass er den größten Markt hat. Da hört man jetzt schon, dass wohl Manchester United Interesse hat. Die könnten sich das dann wohl auch leisten, eine anständige Ablösesumme zu zahlen. Insofern läuft es wohl im Moment gerade darauf hinaus, dass Matthijs de Ligt der Mann wäre. Ich finde, man könnte auch Minjae Kim irgendwie in Frage stellen. Klar, der ist erst letztes Jahr gekommen, ist erst seit einem Jahr da. Aber auch der hätte halt noch einen großen Wiederverkaufswert, hat gerade in Italien einen guten Namen, hat da gute Leistungen gebracht. Man hat ja mal gehört, Juventus sucht einen neuen Innenverteidiger. Das heißt, ich würde mir da auch keine Scheuklappen verpassen, keine Denkschranken geben und auch ihnen Frage stellen. Im Moment sieht es wohl so aus, dass es De Ligt am schwierigsten haben wird, was ich persönlich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich glaube schon, dass es auch einer wäre, der für die Zukunft die Bayern noch weiterbringen kann, auch von seinem Alter her, von seinen Möglichkeiten her. Und gerade auch von der Möglichkeit, wie er sich mit anderen ergänzen könnte. Also wenn wir jetzt einen Ito auf links hätten und dann mehr so diesen körperlichen De Ligt, der jetzt vielleicht nicht die spielerischen Stärken hätte, würde das für mich eigentlich ganz gut passen. Eric Dier dürfen wir sowieso auch nicht vergessen. Aber es sieht wohl so aus, als würde Kompany das anders sehen als ich. Insofern ist gerade wohl De Ligt der Streichkandidat Nummer 1 jetzt in der Innenverteidigung.
Ja, und ich glaube, da fragen sich einfach viele momentan, Vico, warum ist denn dieser Typ auf der Liste? Gut, Sebastian hat es gesagt, Upamecano, ich glaube, da würden noch viele unterschreiben oder wären derselben Meinung, dass der gehen könnte. Aber mit Delicht, Nationalspieler, niederländischer Nationalspieler, hat einen sehr guten Marktwert und hat auch durchaus gute Phasen beim FC Bayern München gezeigt. Und dass so einer jetzt auf der Liste steht, stört dich das? Oder fragst du dich selber, warum?
Ja, vielleicht mal kurz zu Upamecano. Upamecano ist ja auch so ein bisschen, kein Mysterium, aber ist schon ein bisschen verwunderlich, weil lange Zeit vor Kompany hieß es immer wieder, wenn einer gehen muss, dann Upamecano, weil seit im 3 Jahre da, jedes Jahr spielt er irgendwie gut und hat aber 3, 4 schlechte Spiele und meistens dann im Champions League, in der Champions League K.O.-Phase und erlaubt sich schwere Patzer und es schien so, als hätten die Bayern die Geduld verloren. Dann kam Kompany und meinte, hey, nee, Upamecano gefällt mir, bitte da lassen. Aber Upamecano selbst hat wohl auch diese, hat wohl jetzt auch die Woche im Rahmen der französischen Nationalmannschaft gesagt, ja, die letzten Wochen, Monate in der Saison waren für mich kompliziert, weil ich wenig gespielt habe, hat aber klassischer Fußballermanier gesagt, hey, jetzt ist Eurozeit und danach wird man sehen, wie es weitergeht. Es gibt Meldungen, dass der Berater den Markt sondiert, dass er einfach mal Ausschau hält. Upamecano soll es wohl auch leid sein, permanent in der Kritik zu stehen. Er wird ja auch, sag ich mal, als Hüttenbock dargestellt, gerne von den Medienfans und jetzt auch wohl von den Verantwortlichen. Dementsprechend ist Upamecano für mich auch ein ganz klar neben De Ligt Verkaufskandidat. Ja, und du hast es gerade gesagt, also wir haben es ja bei uns gesehen in Socials, auf Twitter, Instagram oder auf der Webseite in den Kommentaren. Also die Meldungen zu De Ligt, die tun polarisieren, das versteht niemand. Da muss man ganz klar bei zwei einfach sehr rational denken und bei zwei Sichten sehen. Es gibt die sportliche Sicht, da ist De Ligt für mich auch absolut nach wie vor mit Mitte 20 ist er noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Also da kommt zwar, er ist so vielleicht mal bei 80%, aber da geht noch ein bisschen was. Also da ist noch eine Perspektive da und er liefert auch ab. Also ich denke immer wieder, da war ich vielleicht im Stadion, die Grätsche gegen Paris Saint-Germain, wo er sozusagen Ulreich gerettet hat nach seinem Patzer. Für so Dinge ist er immer da. De Ligt ist ein Vollblutprofi. Der wird dein rechtes Bein auf dem Spielfeld quasi hergeben, damit er sozusagen seine Mannschaft rettet. Das ist die eine Geschichte. Also er liefert sportlich ab. Er ist auch so ein kleiner Publikumsliebling. Wir erinnern uns alle, ich glaube es vor 19, wo er mit Ajax in der Allianz Arena gespielt hat, hat er sich vor Bayern-Logo ablichten lassen, glaube mit dem Daumen nach oben. Die Bilder sind dann kursiert und ich glaube, er ist schon im Herzen so ein kleiner Bayern-Fan. Das wird schon ein bisschen wehtun oder tut vielen Fans weh. Aber Sebastian hat gesagt, De Ligt gehört zu den Topverdienern anscheinend. Ja, da müssen wir mal aufpassen mit den Gehältern, die sind ja nicht transparent, aber er ist wohl in der oberen Region über 15 Millionen Euro und das ist für den Innenverteidiger schon sehr ordentlich. Ja, bei Ito soll das Gehalt unter 10 Millionen Euro liegen und dementsprechend ist da auch ganz klar eine wirtschaftliche Sicht da und die Bayern wollen und müssen ihre Gehaltsstruktur anpassen, haben mit Hernandez letzten Sommer einen Topverdiener quasi gegeben. Bei De Ligt darf man auch nicht vergessen, in seiner ersten Saison, das habe ich mir nochmal angeschaut vor der Sendung, hatte er, glaube ich, nur 4 verletzte Spiele verpasst. Und letzte Saison waren es dann über 20 Ausfalltage bzw. Spiele, die er verletztbedingt verpasst hat. Und das in Kombination, also hohes Gehalt, guter Wiederverkaufswert und relativ viele Ausfalltage, machen ihn einfach im Gesamtpaket zu den Verkaufskandidaten. Und dennoch, wenn er gehen sollte, werden jetzt die Bayern Bosse viel Kritik anhören müssen. Ich glaube, da wird ein oder andere Plakat in der Kurve dann auch zu sehen sein. Und das verstehen aktuell die wenigsten, weil aber viele auch auf sportlich und menschlich schauen, weniger auf die finanziellen Kennzahlen, die aber nun mal beim Kaderumbruch dazugehören, ja.
Ja, Umbruch in der Innenverteidigung. Ihr könnt gerne mal zum Neuzugang Ito eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Auch gerne über Tar, ob das die Kombination euch besser gefällt als zum Beispiel Matthias De Ligt mit Ito und ob Upamecano weiterhin für euch Streichkandidat Nummer 1 in der Innenverteidigung wäre. Und dann müssen wir leider Gottes wieder über einen verlorenen Sohn reden, der gerne zum FC Bayern München kommen würde. Aber der Verein stellt sich immer wieder in den Weg. Die Rede ist vom FC Fulham. Und da geht es wieder natürlich um João Palhinha. Er ist sich eigentlich schon sehr lange, ich glaube, das ist ein großer Wunsch von ihm, beim FC Bayern München zu spielen. Und der FC Bayern München selbst würde ihn auch gerne haben. Und da hat man jetzt wieder quasi Kontakt aufgenommen, Sebastian. Aber man hört, es geht hier wieder hin und her. Was ist denn momentan der aktuelle Stand bei Palinia? Kommt der jetzt endlich oder nicht?
Ja, es geht vor allem ums Geld, wie so oft, aber da bei der Ablösesumme, die Bayern und Palinia selbst sind sich einig, Palinia will wohl nur zu den Bayern, es gibt wohl auch andere Interessenten, die mal nachgefragt haben, Barcelona, Manchester United, aber er hat gesagt, er will zu den Bayern. Ich glaube, das ist, hängt vor allem auch noch an diesem gescheiterten Transfer im letzten Jahr, am Deadline Day, da hat er schon mal bayerische Luft geschnuppert, ihm hat es da wohl gefallen, auch bei den Verhandlungen. Es heißt auch, dass da gar nicht groß jetzt nachverhandelt wurde, sondern es liegt immer noch dieses Angebot da, das im letzten Sommer für ihn da gelegen war und er sagt, er möchte das machen. Das heißt, jetzt müssen sich die Vereine einigen. Zwischen Fulham und Bayern gibt es jetzt gerade Verhandlungen. Die Bayern haben wohl gerade ihr zweites Angebot abgegeben, sind da jetzt bei ungefähr 45 Millionen. Da muss man immer sehen, es geht ja auch um Pfund. Das heißt, da muss umgerechnet werden. Da haben wir dann nie die ganz geraden Zahlen, aber es sind wohl so 45 Millionen Euro, die die Bayern gerade zahlen würden. Und Fulham will halt einfach mehr. Die wollen mindestens das bekommen, was sie damals im vergangenen Sommer gekriegt hätten. Das waren so zwischen 65 und 70 Millionen, was die Bayern damals gezahlt haben. Und das stellen sie sich heute auch noch vor. Die Bayern und wohl auch Palinia denken eher, es sollte jetzt einen Rabatt geben, weil A, ist er ja ein Jahr älter geworden und B, hat er sich halt einfach vorbildlich verhalten, hat nicht großartig rumgemeckert. Klar, hat dann noch einen neuen Vertrag unterschrieben. Da ging es vielleicht auch um so ein finanzielles Trostpflaster für ihn, für das eine Jahr. Aber es scheint wohl weiterhin nicht zu sein, was ich immer so ein bisschen dachte, dass es vielleicht schon so ein Gentleman's Agreement gibt zwischen Palinia und dem Verein, dass sie gesagt haben, hör zu, wenn die Bayern nochmal kommen, dann lasst mich gehen für 45, für 50 Millionen. Aber das ist wohl nicht so. Der Marktwert von Palinia liegt gerade so bei 50 Millionen, also gerade so dazwischen. Und vielleicht ist das ja, könnte ich mir denken, dann am Ende die Lösung, die man findet, dass die Bayern noch ein bisschen hochgehen und Fulham geht noch ein bisschen runter. Und dann könnte der Transfer dann nach über einem Jahr endlich klappen zu den Bayern.
Und nur um mal das Ganze in einer Skala mal reinzubringen, was oder wo sich der FC Bayern München da bei dem Angebot bewegt. Wir haben hier Statistik, dass zum Beispiel auf der defensiven Mittelfeldposition der Premier League er zum teuersten quasi Transfer werden würde. Lediglich auf Platz 2 wäre Fabinho, als er zum Al-Ittihad nach Saudi-Arabien gewechselt wurde. Damals waren es 40 Millionen Euro. Also ich glaube, für den FC Fulham kommt da jetzt kein Abnehmer, der irgendwie groß sparen möchte. Es ist immer noch ein sehr üppiger Betrag. Und ich hoffe, dass das auf jeden Fall endlich dann über die Bühne geht. Aber Vieco, wir sind natürlich auch oder müssen realistisch bleiben, denn Transfermarkt mit dem FC Bayern München hat uns, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten sehr hart auf den Boden gebracht. Falls Palmier nicht klappt, gibt es Alternativen, auf die der FC Bayern München greifen kann?
Ja gut, Alternativen gibt es immer. Wer uns fleißig verfolgt und liest, der weiß, dass die Liste von Max Eberl unermüdlich ist, auch auf der 6. Wir haben Namen gehört wie Onana vom FC Everton, aber auch der ist in der gleichen Preiskategorie wie Palinia, sogar nochmal einen Ticken teurer, vermutlich, weil er nochmal ein paar Jährchen jünger ist als der Portugiese. Zubimendi ist raus, das war immer so ein Name, aber auch Adam Wharton von Crystal Palace, englischer Youngster, gerade die Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, der wird auch über Palinia quasi bewertet. Also du hast es gerade gesagt, ich glaube, Fulham würde einen ganz guten Deal damit machen, weil man, sage ich mal, einen Endzwanziger für eine historische Summe verkaufen könnte. Und die Bayern könnten auch, sage ich mal, einen Blick, was der Markt gerade hergibt. Und Bayern hat sich ja anscheinend auf diesen englischen Sechser, so nenne ich ihn jetzt mal, so ein bisschen fixiert. Ist Palinia da schon nochmal die günstigste Alternative, die sie bekommen würden. Ist auch ein fertiger Spieler, hat jetzt 4-5 Jahre in England auf dem Buckel, hat dort geliefert. Die Stats sprechen alle für ihn, spielt in Portugal in der Nationalmannschaft. Also da kriegt man eine Sofortverstärkung. Das suchen die Bayern ja. Die suchen ja sich nicht einen, den sie nochmal ranführen, sondern er soll direkt eingeworfen werden und soll direkt abliefern. Von da gesehen, es gibt Alternativen, aber die werden alle teurer. Und was gibt es sonst noch? Also es gilt auch für Palinia oder grundsätzlich auch, wir haben es gerade bei den Innenverteidigern gehabt, im FC Bayern ist dieses Jahr im Sommer angesagt, es ist keine Shoppingtour, wo Eberl irgendwie das Geld raushauen kann, so wie in den letzten Jahren, sondern es gibt die ganz klare Marktroute: A, du musst Gehalt einsparen, das heißt, bei allen Verhandlungen muss er erstmal mit den Spielern auch da Einigung finden, die ins neue Gehaltsbudget reinpassen. Und B, muss er, das hört man und liest man, einen Großteil der Ablösen durch Verkäufe sozusagen reinholen. Das heißt, die Bayern wollen bei den Nettoausgaben, haben sich da wohl auch ein Ziel gesetzt. Man wird bestimmt keine Nettoausgaben im dreistelligen Bereich haben wollen, weil man letzten Sommer ja schon gut eingekauft hat. Gut, man hat auch Hernandez und Pavard verkauft, aber denke, man will trotzdem nicht zu viel Geld unterm Strich ausgeben. Das heißt, die ganz klare Faustregel, je mehr der FC Bayern an Spielern verkauft, desto besser und mehr können sie auch ausgeben. Und es trifft gerade in der Offensive zu. Da gibt es ja immer noch so Namen wie Chris Führig und Xavi Simmons, die weiterhin heiße Themen sind an der Säbener Straße. Lustigerweise oder bittererweise aus Sicht der Bayern ist Führig teurer geworden. Erst vor kurzem hat er auch eine Aufstiegsklausel wie Ito, auch beim VfB Stuttgart. Und da hieß es immer so, ja, dann wird man so für 18 bis 23 bekommen, eher so Richtung 23. Und jetzt durch seine EM-Teilnahme mit Deutschland ist das Ganze nochmal teurer geworden und schon nochmal um 3 Millionen. Also jetzt haben wir die 25 gerissen. Und bei Xavi Simmons, da sprechen wir über ganz andere Summen. Der ist 21, der ist sozusagen ganz heißes Eisen. Und da spricht man so von irgendwie 800. Also du siehst, wenn man in der Offensive was machen möchte, braucht man auch viel Geld. Und auch da wird man sich von Spielern trennen müssen. Wir wissen es alle, Gnabry und Coman sind da so die ersten Kandidaten, die da gehandelt werden. Aber das sind auch zwei Spieler, die halt eben, muss man flapp sagen, dicke Verträge haben und die erstmal keinen Grund sehen, irgendwie ins Ausland zu wechseln und da die Hälfte zu verdienen. Also spannendes Transferfenster. Mit Ito hat man quasi den ersten Deal an Land gezogen. Ta ist so, würde ich mal sagen, Ta und Pandinha sind auf einem guten Kurs, weil die Spieler wollen. Aber ich glaube, alle Ablöseverhandlungen diesen Sommer, egal ob Ta, Pandinha oder wer auch immer, die werden für die Bayern nicht leicht. Weil die Münchner dennoch als Verein gelten, schuldenfrei, hohes Festgeldkonto, großes Festgeldkonto. Es spricht sich rum in der Szene, das wissen die Leute auch. Die Bayern sind bekannt auch dafür, dass sie nicht wie andere Vereine, ohne Namen zu nennen, nicht irgendwie in 18 Raten bezahlen müssen, sondern man zahlt zwar auch in Raten mittlerweile. Ich glaube, die Licht ist auch in 4 Raten vereinbart worden, aber die Raten kommen pünktlich an und es sind nicht 18, sondern meistens irgendwie 2, 3. Also die Bayern sind bekannt als gute Käufer und diesen Ruf muss man sich so ein bisschen wieder, sage ich mal, ja, kaputt machen, dass man nicht über Markt zahlt, sondern dass man so ein bisschen auch ja Druck bekommt mit den Bayern, ist nicht leicht zu verhandeln. Den hat man, glaube ich, in den letzten Jahren nicht unbedingt gehabt. Und deswegen muss Eberl jetzt an allen Fronten arbeiten und da, sage ich mal, den Kader umbauen und das mit wirtschaftlichen Mitteln, die durchaus nicht mehr so ausgeschöpft werden wie in den letzten Jahren.
Das ist ja auch irgendwie ein ganz interessanter Trend. Eberl scheint ja da schon zu so einem alten Erfolgsrezept der Bayern wieder zurückzugehen, dass man jetzt eher bei Bundesligisten wieder einkauft. Ich glaube, man hat sich da teilweise auch eine blutige Nase geholt. Ich will gar nicht anfangen mit den Verhandlungen mit Tottenham, wie hart es war, um dann Harry Kane zu kriegen, aber allein schon so ein Transfer mit Galatasaray Istanbul über einen Sacha Boué, wo es dann sich ewig zieht und wo man dann doch ziemlich viel zahlen muss am Ende. Da denkt man sich jetzt, glaube ich, mittlerweile doch, schauen wir eher nach Stuttgart, schauen wir eher nach Leverkusen. Das sind dann auch Spieler, die sich in der Bundesliga schon gezeigt haben und da sind die Deals dann nicht ganz so schwierig. Also Fulham ist jetzt nur so eine Ausnahme, aber auch bei Simmons ist es so, klar, da verhandelt man mit PSG, aber da hat man gezeigt, dass der in Leipzig sich schon bewiesen hat. Das heißt, er kann Bundesliga spielen und ich glaube, das wird wieder wichtiger für die Bayern. Und dass man jetzt auch schaut bei so einem Defensivspieler wie Ito, darum finde ich den Transfer so interessant, dass man vielleicht auch wieder zurückgeht zu dem Kurs, dass man sich gute Defensivspieler aus der Bundesliga holt und dann eher die internationalen Stars holt für die Offensive, weil man dann schon gesehen hat, bei so Spielern wie Lucas Hernandez oder jetzt auch Min Jae Kim, die kommen dann aus einer anderen Liga, sind nochmal um einiges teurer als die, die aus der Bundesliga kommen meistens und sind die dann so viel besser? Meistens wahrscheinlich dann doch nicht. Und gerade früher hat man ja gerade mit so Leuten wie, wenn man einen Valerian Ismail geholt hat von einem Bundesligisten zum Beispiel oder einen Dante, der dann in Gladbach gespielt hat oder so, hat man eigentlich immer sehr gute Käufe gemacht. Und dann kann man sich eher drauf konzentrieren, die internationalen Stars für vorne für die Offensive zu holen. Ich glaube, das ist gar nicht so doof im Moment.
Und die EM steht auch vor der Tür. Vielleicht poppt da der ein oder andere Name auf, bei dem der FC Bayern München vielleicht mal rüberschauen könnte, zugreifen könnte, aber ihr seht, die Glocke hat oft geläutet, die EM steht vor der Tür und der FC Bayern München bedient sich auch endlich am Transfermarkt. Heißt aber auch für uns, wir haben erstmal Headlines EM-Pause, genießen erstmal das Turnier und melden uns natürlich dann auch wieder fit und munter nach der EM bei euch. Wir sagen viel, viel Dank fürs Einschalten und euch natürlich auch eine schöne Zeit, auch an alle Podcast-Zuhörer. Danke Sebastian, danke Vico, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.